In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich bin Oberstaatsanwalt und der Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden und hoste das Ganze hier. Und in unserer heutigen Folge wird es um das Thema Sexualstraftaten gehen, und zwar in der Spezifikation Sexualstraftaten zum Nachteil von Erwachsenen. Also nicht sexueller Missbrauch, nicht Missbrauch von Schutzbefohlenen oder Ähnliches, sondern quasi die klassische Vergewaltigung in ihren verschiedenen Abstufungen und so weiter. Das Ganze dann auch sozusagen gleich an dieser Stelle als Triggerwarnung. Wir werden hier auch über einen Fall sprechen, wo eine Frau in einem Hausflur überfallen wurde und wohl einer Vergewaltigung relativ knapp entkommen ist. Insofern kann es sein, auch wenn wir es zu vermeiden versuchen, dass auch sensible Inhalte ein bisschen zur Sprache kommen werden. Und insofern das einfach als Warnung vorab, für wen das zu viel ist, der sollte jetzt wahrscheinlich besser nicht weiter zuhören. Als Gast habe ich heute hier Dr. Bastian Dorenburg, stellvertretender Abteilungsleiter in einer der beiden Sexualstrafrechtsabteilungen der Staatsanwaltschaft Berlin. Herzlich willkommen.
Hallo, Sebastian.
Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, deinen Werdegang. Warum bist du hier? Was soll das alles?
Also hier bin ich, weil ich eingeladen wurde. Vielen Dank. Ich bin seit 10 Jahren, ich hatte vor kurzem mein 10-jähriges Dienstjubiläum, bin also jetzt seit etwas über 10 Jahren Staatsanwalt.
Herzlichen Glückwunsch. Ich hatte mein 20-jähriges neulich.
Egal. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Und Dankeschön. Ich habe in einer Allgemeinabteilung angefangen, war dort ja fast 3 Jahre, bin dann in die Verwaltung gewechselt, habe dort unter anderem Rechtshilfe gemacht, habe dann einen Abstecher zur Senatsverwaltung gemacht, war da unter anderem für den Justizvollzug zuständig, bin dann zurück hier in die Personalabteilung und bin jetzt seit fast 2 Jahren stellvertretender Abteilungsleiter in einer der Abteilungen, die für die Bearbeitung von Sexualstraftaten zuständig ist.
Wolltest du in diese Abteilung?
Ich wurde gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, und ich konnte es mir vorstellen. Ich habe es nicht ausgeschlossen und bin mittlerweile sehr zufrieden, und es ist eine interessante Tätigkeit.
Was macht denn die Tätigkeit so interessant?
Also zum einen ist es Interessante, dass man bei Sexualstraftaten, ja, vielleicht kommen wir auch noch zu sprechen, auch im anderen Zusammenhang, dass wir es ja häufig mit Taten haben, wo es keine unmittelbaren Tatzeugen gibt. Dass wir bei Aussage-Aussage-Konstellationen andere Ermittlungsarbeit haben. Da spielt Aussagepsychologie eine Rolle und die Zusammenarbeit mit dem LKA und den Vernehmungsrichterinnen hier am Amtsgericht. Das sind alles Sachen, die die Arbeit interessant machen und sich auch ein bisschen absetzen von den anderen Abteilungen.
Der Fall, den du mitgebracht hast, das ist ein 35-Jähriger, der eigentlich vom Delikt her relativ niederschwellig jetzt irgendwie verurteilt wurde. Also ja. Versuchter sexueller Übergriff ist quasi in der Nomenklatur der Sexualdelikte zum Nachteil von Erwachsenen noch eher unterschwellig, und trotzdem bekam der irgendwie 2 Jahre und 10 Monate und die anschließende Sicherungsverwahrung.
Ja.
Stell doch einfach mal kurz, was da passiert ist, was das Gericht festgestellt hat.
Ja, ich kann einleitend sagen, also der Fall wurde mir als eine sogenannte Haftsache zugeliefert. Also der damals Beschuldigte ist vorläufig festgenommen worden, dann dem Bereitschaftsgericht zugeführt worden, und dort ist ein Haftbefehl gegen ihn ergangen. Und ihm wurde, wie du schon sagtest, ein versuchter sexueller Übergriff mit Gewalt vorgeworfen. Der Beschuldigte damals wurde vorgeworfen, und er ist auch so verurteilt worden, ist, so hat das Urteil es festgestellt, war auf dem Weg in einen Berliner Club und hat auf dem Weg dorthin sich Alkohol gekauft in einem Supermarkt. Dort ist ihm dann die später Geschädigte aufgefallen und hat dann kurz entschlossen sich gedacht, ach, die trägt jetzt Einkaufstüten nach Hause. Das heißt, sie geht nach Hause und ist der gefolgt über einen längeren Zeitraum, sehr auffällig, bis in den Hausflur. Die Geschädigte hat das irgendwie bemerkt, hat ihn dann aber irgendwann nicht mehr gesehen, weil sie dachte, so, der hat jetzt die Verfolgung aufgenommen oder ich habe mir das alles nur eingebildet. Das war aber nicht so. Sie ist dann in ihren Hausflur gegangen, hat sich dann umgedreht, als sie dachte, oh, die Hauseingangstür fällt gar nicht, schnappt gar nicht zu, das ist irgendwie komisch, hat sich dann umgedreht, und just in dem Augenblick kam der Verurteilte auf sie zugelaufen mit erhobenen Arm. Die Geschädigte hatte aber Glück, dass 2 aufmerksame Touristen ebenfalls den beiden gefolgt sind, weil sie das Verhalten des Verurteilten auffällig fanden und konnten dann, davon waren wir alle überzeugt, die Vergewaltigung oder den sexuellen Übergriff verhindern.
Okay, jetzt irgendwie aus erhobenen Armen auf eine Frau zu gehen, würde jetzt nicht irgendwie zwingend auf einen sexuellen Übergriff oder einen Vergewaltigungsversuch schließen. Das war irgendwie schon sozusagen die Arme wohl so erhoben, dass er irgendwie ihr an die Brüste fassen wollte.
Genau.
Jedenfalls das. Und vor allem dann aber eben auch sozusagen der gesamte Kontext in der Persönlichkeit, der dann irgendwie auch da eine Rolle
spielt. Genau, man muss dazu sagen, dass die Person, also das, was ihm da vorgeworfen wurde, entsprach dem Modus operandi. Auch in Leipzig wurde er zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt, weil ihm genau solche Taten vorgeworfen wurden, wo er Frauen ihnen völlig fremden Frauen gefolgt ist, meistens auch in Hauseingangsbereichen. Meistens ist es dort auch beim Versuch geblieben, weil die Frauen um Hilfe schrien und er dann von der Tat abgelassen hat.
Also letztlich sozusagen, was wir hier in der Vita haben, ist so der klischeehafte Sexualstraftäter und Vergewaltiger, wie man ihn fürchtet und sich vorstellt. Also jemand, der irgendwie einfach auf der Straße eine Frau sieht, ihr hinterhergeht, sie zu vergewaltigen versucht und so weiter, das in Leipzig gemacht hat, in Studentenwohnheim, jetzt hier in Berlin im Hauseingang und so weiter. Ja. Also quasi solche überfallartigen Sexualstraftaten, die da begangen werden. Das ist der typische Fall?
Das ist nicht der typische Fall. Das ist eher der Ausnahmefall. Der typische, wenn man es so nennen möchte, typische, in Anführungsstrichen, Vergewaltigungsfall oder Fälle spielen sich im sozialen Nahbereich ab. Also was viele glauben, der unbekannte, gefährliche, der aus dem Busch hervorspringt oder wie hier, der Frauen verfolgt, das ist wirklich die Ausnahme. Die meisten, also nahezu 90% der Fälle, spielen sich im Nahbereich ab, im sozialen Nahbereich. Das heißt, die Personen kennen sich, hatten möglicherweise auch schon mal einvernehmlichen Geschlechtsverkehr und irgendwann gab es dann eine Situation, wo eine Vergewaltigung stattgefunden haben soll.
Nutzen wir erstmal kurz die Gelegenheit, um uns einmal das Sexualstrafrecht so 177 näher anzugucken. Also wir haben quasi verschiedene Abstufungen von der Intensität der Sexualstraftaten her. Wir haben erstmal im Gesetz definiert eine Erheblichkeitsschwelle, ab wann eine Sexualstraftat, ein sexueller Übergriff jedenfalls eine gewisse Erheblichkeit hat. Dann wären wir in dem Bereich von 177 StGB. Wenn diese Erheblichkeitsschwelle noch nicht erreicht ist, sind wir erstmal im Bereich der sogenannten sexuellen Belästigung.
Genau.
Das ist also quasi das ganz schwache, aber sie Griffe an den Hintern, an den Busen, irgendwelche Touchereien und so weiter. Sobald das dann aber schon quasi eine gewisse Dauer hat, eine gewisse Intensität hat,
genau,
über mehrere Sekunden dauert, dann haben wir die Erheblichkeitsschwelle erreicht und sind dann schon in dem Bereich des sexuellen Übergriffs. Vielleicht einfach kurz bei der Gelegenheit der Hinweis, bei der sexuellen Belästigung ist es nach wie vor ein Hands-on-Delikt. Das heißt,
genau, wir brauchen eine Berührung. Das Gesetz spricht von einer Berührung in sexuell bestimmter Weise. Und unter dem § 184i fallen halt nicht, was auch manchmal geglaubt wird, oder unter sexueller Belästigung läuft, das Hinterherpfeifen oder jemanden anzüglich beleidigen. Das fällt nicht unter die sexuelle Belästigung.
Und es gibt keine Versuchsstrafbarkeit.
Und es gibt keine Versuchsstrafbarkeit.
Sobald wir also dann die Erheblichkeitsschwelle haben, sind wir im 177 drin, dann haben wir den sexuellen Übergriff als quasi auf der untersten Ebene der erheblichen Sexualstraftat, die sexuelle Nötigung, wenn Gewalt im Spiel ist, dann, wenn tatsächlich die sexuelle Handlung mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, Beischlaf oder beischlafähnliche Handlungen, sind wir im Bereich der Vergewaltigung mit mindestens 2 Jahren. Und wenn dann das Ganze durch mehrere Personen oder mittels einer Waffe begangen wird, dann sind wir bei mindestens 5 Jahren. 2017 wurde gerade dieser sexuelle Übergriff eingeführt im Rahmen der ganzen MeToo- und Hashtag-Aufschrei-Debatte und so weiter. Gibt es viele von diesen Fällen des sexuellen Übergriffs?
Im Arbeitsalltag haben wir natürlich mehr Fälle des 184i, aber ein Großteil der Verfahren betrifft den 177, nicht immer mit dem Absatz 6, also nicht immer mit dem besonders schweren Fall der Vergewaltigung, aber es macht den Großteil der Verfahren, einen Großteil der Verfahren aus, ja.
Wobei, also die Vergewaltigung war ja vorher auch schon strafbar und die sexuelle Nötigung, aber jetzt so direkt dieser neu eingeführte sexuelle Übergriff an sich, spielt der tatsächlich eine praktische Rolle?
Wenig, der tatsächlich wenig, weil man sagen muss, dass die meisten Fälle auch, die als ein 177.1 sexueller Übergriff angedient werden, die Erheblichkeitsschwelle nicht überschreitet und man dann beim 184i ist.
Okay, das heißt, es ist quasi eher so eine Art systemisches Bindeglied zwischen der sexuellen Belästigung, wenn es noch nicht erheblich ist. Dann gibt es irgendwie quasi diese kleine Grauzone des wirklichen sexuellen Übergriffs, aber dann ist man meistens auch schon in dem Bereich, dass Gewalt mit im Spiel ist und man dann sowieso eine sexuelle Nötigung bejahen würde. Und sei es eben auch einfach nur, dass jemand geschubst wird, festgehalten wird und so weiter, dann wären wir ja immer schon in dieser Gewaltkomponente drin.
Genau. Und es ist natürlich dann auch, von dem Problem stehen wir dann ja, es ist natürlich jeder Einzelfall zu betrachten, aber ein gutes Beispiel ist, was der erzwungene Kussversuch. Da muss man sich zum einen die Frage stellen, ist jetzt, also klassischer Fall, auf einer Weihnachtsfeier oder in einer Disco, ich versuche, jemanden an mich ranzuziehen und zu küssen, die Person wehrt sich, dann muss man sich zuerst die Frage stellen, ist das, was ich da versuche, die eine sexuelle Handlung von einiger Erheblichkeit, also der Kuss, wenn ich das bejahe, was nicht ausgeschlossen ist, weil, wie gesagt, einzelfallabhängig, dann befinde ich mich, wenn ich die Gewalt bejahe, das Ranziehen oder Kopf an mich ranziehen, was auch immer, und die Gewalt bejahe, bin ich bei einem Verbrechen, das heißt, ich habe dann eine Mindeststrafe von 1 Jahr.
Damals, als das eingeführt wurde, gab es ja auch immer diese Diskussion, ob es nicht irgendwie überreguliert werden würde und ob nicht sozusagen normales Anbahnungsverhalten auf einmal irgendwie schon immer gleich mit einem Fuß eine Strafbarkeit begründen würde. Also sozusagen, welche Chance habe ich denn irgendwie in einer Disco, wenn ich irgendwie mein Gegenüber attraktiv finde, da irgendwie quasi mich anzunähern und irgendwie den Arm um jemanden zu legen oder jemanden zu küssen und so weiter, könnten dann theoretisch eben auch alles schon gleich Verbrechen sein, wenn ich die Lage falsch einschätze. Gibt es diese Fälle dann eben auch tatsächlich, dass man das auf dem Tisch hat als Staatsanwalt und denkt, okay, das ist jetzt vielleicht eine plumpe Anmache gewesen, aber rein rechtlich müsste ich es irgendwie mit Mindeststrafe von einem Jahr verfolgen oder spielt das praktisch dann doch keine Rolle?
Also tatsächlich, es gibt diese Fälle, auch den Fall, den ich gerade mit dem erzogenen Kuss versucht, das ist ja so ein klassischer Fall. Also da haben wir dann schon zu entscheiden, liegt eine sexuelle Handlung vor von einiger Erheblichkeit. Aber die Fälle, die du jetzt gerade geschildert hast, ob das jetzt in der Disco ist, Arm um jemanden legen und einen Kuss auf die Wange, da scheitert es dann ja meist daran, dass es eine sexuelle Handlung von einiger Erheblichkeit ist.
Und wir haben ja auch immer insgesamt logischerweise das Nachweisproblem auf ganz vielen Ebenen in diesem Sexualstrafrechtsbereich, was ja auch häufig dann eben zu der Kritik führt, dass da Verfahren relativ schnell eingestellt werden würden. Aber tatsächlich sozusagen im ersten Schritt, wir müssen erstmal den Nachweis führen, dass es keine einvernehmliche Handlung war.
Genau, das ist ja der erste Schritt. Ob man der Geschädigten oder dem Geschädigten glaubt, kommt ja erst an zweiter Stelle. Wir prüfen ja zuerst, ob der Tatbestand erfüllt ist. Und dafür brauchen wir eine Sexualhandlung gegen den stehenden Willen der jeweiligen Person. Und da liegt oft dann schon das Problem. Also wir haben oft Fälle, wo die Betroffenen schon oft einvernehmlich Sexualkontakt hatten oder auch an dem vermeintlichen Tattag schon einvernehmlich Sexualkontakt hatten, dann aber irgendwann geäußert wurde, ich möchte jetzt nicht, dann die Person sich gedacht hat, naja, ich mache es jetzt, lass es über mich ergehen, dann ist es schnell vorbei. Da haben wir dann immer das Problem, ist dem Beschuldigten oder der Beschuldigten nachweisbar, zu dem Zeitpunkt erkannt zu haben, dass jetzt gerade eine Handlung gegen den entgegenstehenden Willen stattfindet. Und erst wenn wir das bejahen können, kommen wir ja dazu, ob man der Person glaubt oder nicht.
Das heißt, wir sind sozusagen bei dem ersten Punkt, der Beschuldigte sagt, das war doch alles einvernehmlich. Dann die Frage, können wir eben das überhaupt schon mal widerlegen? Und dann eben subjektiv die Frage, wusste er auch tatsächlich, dass es nicht einvernehmlich ist oder hat er möglicherweise hinsichtlich des Einvernehmens geirrt?
Genau, da haben wir es ja ganz oft mit diesem, rechnen wir vom ambivalenten Verhalten des Tatopfers in Situationen, wo einvernehmlicher Sexualkontakt stattgefunden hat, dann wieder nicht, dann hat man sich das über sich ergehen lassen. Und das ist dann die Frage, konnte der Beschuldigte, die Beschuldigte das in dem Augenblick erkennen?
Und welche Möglichkeiten hat man, das aufzuklären?
Durch Zeugenvernehmungen, durch die Befragung, wie das Verhältnis zwischen denen, nicht nur zum Zeitpunkt der Tat, sondern auch davor war oder danach, wie war das Nachtatverhalten, hat man sich hinterher noch verabredet, hatte man hinterher noch Sexualkontakt, man vor der Tat Nachrichten ausgetauscht, das ist in der Regel die Ermittlungsarbeit.
Hier in dem Fall, den du mitgebracht hast, hat er ja auch erstmal auch in der Hauptverhandlung bestritten und gesagt, er sei der Frau halt irgendwie hinterhergegangen, weil er sie
nach dem Weg fragen wollte.
Nach dem Weg fragen wollte und schon auch, weil er sie irgendwie interessant gefunden hat und dann nochmal fragen wollte, ob man vielleicht mal einen Kaffee trinken gehen könnte und so weiter. Aber das hat man ihm dann ja auch nicht geglaubt.
Ja, also Schrengem hatte man hier ja keine Aussagekonstellation. Man hatte hier ja auch unmittelbare Tatzeugen, die beiden Touristen, die ja das auffällige Verhalten des Verurteilten da beschreiben konnten. Aber ja, und in dem Fall kam natürlich auch hinzu, dass die Gesamtschau und unter Berücksichtigung der Taten, die er in der Vergangenheit begangen hat, das als eine Schutzbehauptung gewertet wurde.
Und letztlich sozusagen den ganzen Tatablauf konnte er ohnehin nicht großartig bestreiten, weil es eben diese Tatzeugen gab und die Einlassung, er wäre überhaupt nicht am Tatort gewesen, hat auch nicht funktioniert.
Dazu muss man sagen, das war ja fast schon erschreckend, dass er die Tat begangen hat, während er eine Fußfessel trug. Also der stand auch noch unter Führungsaufsicht und dem wurde zur Überwachung eine Fußfessel angelegt und er hat diese Tat mit einer Fußfessel begangen, sodass hinterher das Bewegungsprofil auch ermittelt werden konnte. Und hinzu kommt, dass, so haben es die Zeugen ausgesagt, der sich teilweise auch hinter Autos versteckt hat und geduckt hat, wenn sich die Geschädigte umgedreht hat. Das macht man jetzt ja nicht, wenn man jemanden fragen möchte, ob man mal einen Kaffee trinken möchte.
Wenn man schüchtern ist?
Ja.
Gut, also der Sachverhalt war jedenfalls dann relativ eindeutig. Du hast auch ziemlich zeitnah Anklage erhoben. War ja
ich habe sehr, so hab sehr schnell angeklagt. Der Fall war weitestgehend ausermittelt. Es mussten noch ein, zwei Nachvernehmungen gemacht werden, weil die Zeugen, das waren italienische Touristen, glaube ich, die nur kurz in Berlin waren oder Erasmus-Studenten waren, die aber wiederkamen. Die musste noch kurz abgewartet werden, bis sie wieder in Berlin sind. Wie gesagt, habe dann relativ schnell Anklage erhoben, habe dann aufgrund der Vita ein Gutachten in Auftrag gegeben, das sich mit der Frage beschäftigen soll, ob die Voraussetzungen einer Sicherungsverwahrung vorliegen.
Was braucht man denn für eine Sicherungsverwahrung?
Also neben bestimmten formellen Voraussetzungen gibt es auch materielle Voraussetzungen und da in erster Linie setzt die Sicherungsverwahrung voraus oder zwingt voraus, dass der Verurteilte einen Hang zu erheblichen Straftaten hat, wozu natürlich auch die Sexualstraftaten gehören. Und der BGH definiert den Hang aufgrund einer Vergangenheitsbetrachtung festgestellten, eingeschliffenen inneren Zustand des Täters, der befürchten lässt, dass er schwere Straftaten und neue schwere Straftaten begehen wird.
Dann haben wir quasi immer diese Differenzierung, ob es sich um schwere, erhebliche Straftaten handelt, ist wieder die rechtliche Bewertung. Da sagen irgendwelche Sachverständigengutachten nichts dazu, sondern sagen, das müsst ihr einschätzen, wie erheblich, wie schwer die Taten sind, die zu erwarten sind. Ich kann nur sagen, wie ist er von seiner Persönlichkeit her gestrickt und ist er entsprechend weiter etwas zu erwarten.
Genau.
Das ist hier dann bejaht worden. Warum?
Aufgrund der Vita, der ist ja schon in Leipzig wegen gleichgelagerter Fälle zu Haftstrafen verurteilt worden, wegen Sexualstraftaten oder versuchten Sexualstraftaten. Und der ist ja auch psychologisch begutachtet worden. Und da wurde ja festgestellt, dass der eine extreme Persönlichkeitsstörung hat, geprägt von Sexual- und Gewaltfantasien. Und deswegen ist das Gericht davon ausgegangen, dass von dem nicht nur Straftaten, sondern auch erhebliche Sexualstraftaten zu befürchten sind.
Aber letztlich ist das so ein bisschen dann Bankrotterklärung des Strafvollzugs, wenn man irgendwie sagt, also ich glaube, ich habe hier irgendwie einfach Täter, die ich auch mit sämtlichen Maßnahmen, die ich im Strafvollzug machen kann, letztlich nicht erreichen kann, wo Resozialisierung quasi von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Ich muss davon ausgehen, dass derjenige trotzdem weiter irgendwelche Straftaten begeht, egal was ich an Sozialtherapie mit ihm in der JVA mache, egal wie sehr ihn möglicherweise die Dauer einer Haftstrafe beeindruckt.
Ich weiß im Detail nicht, was in der JVA Torgau an Behandlungskonzepten mit ihm versucht wurde, aber wenn man das Urteil liest oder auch das Verfahren verfolgt hat, musste man wahrscheinlich schon zu dem Schluss kommen, dass bei ihm die Störung, wenn man sie so nennen möchte, so verfestigt ist, dass da der Strafvollzug und die Behandlungskonzepte des Strafvollzugs an seine Grenzen stoßen.
Das heißt, letztlich sozusagen, wenn wir am Anfang davon ausgegangen sind, zu sagen, das ist ja schon eine Ausnahmekonstellation mit dem Überfallartigen und so weiter, werden wir ja auch trotzdem irgendwie annehmen müssen. Es gibt eben auch einfach Leute, die von ihrer Persönlichkeitsstruktur her, aufgrund in seinem Fall war es irgendwie eine narzisstische Störung, die da irgendwie hauptsächlich prognostiziert wurde mit sadomasochistischen Neigungen, die einfach dann nicht erreichbar sind und die es eben auch gibt, die es zum Glück selten gibt, aber die dann eben einfach tatsächlich gefährlich sind. Also es gibt einfach gefährliche Mitbürger, die hier auf den Straßen herumlaufen. Die gibt es,
man muss dazu aber sagen, es ist natürlich ein geringer Anteil, aber man hat natürlich dann in den Fällen aber die Möglichkeit, auch wenn der Strafvollzug an seine Grenzen stößt, die Möglichkeit, diese Person in eine freiheitsentziehende Maßregel, was die Sicherungsverwahrung ja ist, unterzubringen. Das wurde ja hier auch gemacht.
Also ich glaube, die Zahl der Sicherungsverwahrten in Berlin ist so im zweistelligen Bereich, oberer zweistelliger Bereich zwar, aber immerhin also tatsächlich irgendwie prozentual dann relativ gering. Und auch da, es wird regelmäßig geprüft, ob diese Gefährlichkeit noch besteht. Gerade bei Sexualdelikten kann sich das auch altersmäßig, wenn die Libido nachlässt, dann entsprechend ergeben im Alter. Er ist jetzt 35, also insofern, das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern.
Genau, es wird zwar geprüft, aber die Prüfung muss ja ergeben, dass von dieser Person keine Gefährlichkeit mehr ausgeht. Und davon ist ja in dem Fall auch nur auszugehen, wenn er entsprechend behandelt wird. Und ich gehe davon aus, dass das bei ihm eine Weile dauern wird.
Was ich tatsächlich irgendwie auch noch in dieser Konstellation interessant finde, ist, mit welchem Umfang diese Sachverständigengutachten operieren. Also das wäre quasi nicht irgendwie, dass sich jemand hinsetzt und sagt, ja, ich halte den für gefährlich und so weiter, sondern das ist, wie man auch hier am Urteil sieht, eine ganz ausführliche Anamnese bis in die Kindheit zurück. Es werden ganz viele Akten beigezogen.
Der hat nicht nur, meine Verfahrensakte bestand aus zwei Bänden, glaube ich. Die war übersichtlich. Aber ich habe die Akten aus Leipzig beigezogen und das waren ja die über diese 12, 11 Taten, die da abgeurteilt wurden. Das waren irgendwie 17 Bände oder so. Die hat der Gutachter alle bekommen.
Und ist auch wirklich bis in die Kindheit zurückgegangen. Also tatsächlich irgendwelche ersten Feststellungen im Alter von 12 Jahren gab es schon irgendwie in der Schulzeit. Die ersten sexuellen Übergriffe auf Mitschüler, die dann irgendwie zu Schulwechseln geführt haben und so weiter. Und dann auch durchaus da die Rüge des Gutachters an die Eltern, dass man da auch jetzt keine Grenzen gesetzt hat. Dass man gesagt hat, okay, war er halt ein bisschen übergriffig, aber was soll's. Und auch da quasi die Chance verpasst hat, von vornherein dem irgendetwas entgegenzusetzen, Grenzen aufzuziehen, was dann auch möglicherweise eben diese narzisstische Störung dann nochmal entsprechend weiter manifestiert haben könnte. Wenn man sich irgendwie in der Hauptverhandlung hinstellt und eine Sicherungsverwahrung beantragt oder auch als Gericht dann die Sicherungsverwahrung verhängt, dann verhängt man ja quasi ein wirklich wahres lebenslänglich. Schlechtestenfalls kommen die Personen, die Sicherungsverwahrung bekommen, nie wieder auf freien Fuß, sondern bleiben bis zu ihrem Lebensende Sicherungsverwahrung drin. Was macht das mit einem als Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft, wenn man irgendwie solche Anträge stellt, die ja über das normale Maß wirklich hinausgehen?
Ich war in dem Verfahren nicht selbst in der Hauptverhandlung, weil ich da im wohlverdienten Urlaub war. Das hat eine engagierte Kollegin gemacht, die dann ja auch die Sicherungsverwahrung beantragt hat. Ich habe ja die Sicherungsverwahrung oder die Begutachtung in Auftrag gegeben mit dem Ziel, dass eine Sicherungsverwahrung auch angeordnet wird. Und ich glaube, da kann ich für die Kollegin sprechen. Aber wenn ich in dem Verfahren in der Hauptverhandlung als Sitzungsvertreter gewesen wäre, hätte ich natürlich auch eine Sicherungsverwahrung in dem Fall beantragt. Und das mit dem Gefühl oder mit dem Ziel, dass ein sehr gefährlicher Sexualstraftäter halt nicht mehr frei rumläuft, beziehungsweise, wie er es ja auch unter Beweis gestellt hat, selbst nach Verbüßung der Haft weiter Straftaten begeht. Und dann hätte ich das mit einem guten Gefühl gemacht.
Also das haben wir ja auch in den anderen Deliktsbereichen, dass quasi hohe Strafen beantragt werden müssen und so weiter. Dann ist es für uns einfach der Job der Staatsanwälte und des Staatsanwalts, da den Rücken gerade zu machen, auch wenn man möglicherweise irgendwie ein komisches Gefühl dabei hat oder sich selber irgendwie auch ein bisschen davor gruselt, wenn man sich jetzt hinstellt und 13 Jahre beantragt oder Sicherungsverwahrung beantragt. Aber da hilft eben nur Rücken gerade machen und den Antrag, den das Gesetz vorsieht, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, noch entsprechend zu stellen.
Genau so ist es. Und in dem Fall hat man es auch mit einem reinen Gewissen gemacht, aufgrund der festgestellten Gefährlichkeit des Verurteilten. Und klar, die Sicherungsverwahrung ist das schärfste Schwert des Strafrechts und Bundeskanzler, ein alter Bundeskanzler hat mal gesagt, solche Täter muss man wegsperren und zwar für immer. Das ist natürlich im Rahmen der Sicherungsverwahrung möglich, aber wie du auch schon gesagt hast, es wird regelmäßig überprüft, ob von dieser Person noch eine Gefährlichkeit ausgeht. Aber in dem Fall kann ich sagen, dass da mit einem guten Gefühl die Sicherungsverwahrung beantragt wurde, weil von dieser Person einfach so eine erhebliche Gefahr ausging, was er ja selbst der Vergangenheit und auch aktuell in diesem Fall unter Beweis gestellt hat, nämlich indem er die Tat einer Fußfessel begangen hat. Also selbst die hat ihn davon nicht abgehalten.
Also insofern, auch wenn es das schärfste Schwert des Staates ist, ab und zu muss man eben auch das schärfste Schwert des Strafrechts dann zücken.
So ist es.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Danke auch.
Die Prozessbeteiligten bitte.